Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, in der es heute um mögliche Berliner Neuwahlen und Nachbarschaftsverhältnisse in der Großstadt geht. Dafür haben wir wieder Sprachnachrichten mit dabei, unter anderem vom einstigen Berlin-Abgeordneten Marcel Lute und vom Stadtsoziologen Robert Fief. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei und am anderen Ende der Leitung Lorenz Marold, Tagesspiegel, Chefredakteur. Er winkt.
Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Ja, ich melde mich ja heute mit einer Fernschalte aus München. Lorenz, kannst du mich hören?
Hallo? Ja, klar kann ich dich hören. Ich frage mich nur, was machst du denn? Es ist ja Beileid in München.
München, ich musste das gestern Abend, ich musste das wirklich erschreckend feststellen. Ich bin durch diese Straßen hier gelaufen, es war dann so ein lauer Sommerabend und die waren alle autofrei und es war so schön. Es hat sich so ein bisschen nach italienischer Piazza irgendwie angefühlt und dann dachte ich, Mensch, München kann schon auch was.
Dann geh doch rüber, Mensch. Ich kriege von München immer nur mit, dass die Leute als ersten Vorteil von München sagen, man ist so schnell in Italien. Also wofür braucht man Städte, von denen man möglichst schnell wieder wegkommt?
Und weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Alle in München tragen weiße Hemden. Ich weiß nicht warum, aber das ist also wirklich jeder zweite hatte weißes Hemd an gestern.
Hättest mich vorhin mal sehen sollen.
Hattest du auch ein weißes Hemd an?
Ja.
Hättest du gut hierher gepasst. Aber um zu unserem Thema, ja bitte, Lorenz, nein, erzähl, was du erzählen wolltest, los.
Ich wollte nur sagen, ich muss mich daran erinnern, dass ich dich nicht unterbrechen darf.
Ja, weil sonst haben wir hier Schnittprobleme nachher. Also für alle, die das jetzt gerade nicht sehen, wir sehen uns hier via Teams und haben so eine provisorische Aufnahme. Also alles, was nicht klappt heute, das liegt einfach dann an der Aufnahmesituation.
An München.
An München. Was München aber, um zu unserem Thema zu kommen, kann, sind Wahlen. Zumindest waren am 26. September 2021 hier nicht so von so vielen Problemen zu hören wie aus Berlin. Wir erinnern uns, der Tag, an dem Marathon, Bundestagswahl, Landtagswahl, Bezirkswahl und der Volksentscheid zusammenfielen und alles irgendwie noch desaströser war als die Bundesliga-Saison von Hertha. Die Wahlkabinen wurden damals gebastelt, Wahlzettel haben gefehlt, Leute stundenlang ausgeharrt. Lorenz, du auch. Du warst, glaube ich, an dem Tag auch wählen direkt, ne? Oder hattest du Briefwahl gemacht?
Nee, ich war wählen. Ich habe auch lang gebraucht, aber nicht ganz so lang, weil ich relativ frühzeitig da war und Glück hatte offensichtlich, in ein Wahllokal zu geraten, bei dem nicht die Wahlzettel durcheinander gekommen sind. Insofern ging es bei mir. Aber es war ja relativ schnell klar, dass das ein totales Chaos war, weil von überall her die Leute irgendwie anriefen, tweeteten, schimpften. Also das war ja recht schnell klar, dass das so nicht gut gehen kann. Folge ist auch klar, also Klagen natürlich, also zum ersten Mal richtig großer Druck auf die Wahlorganisation, auch vor allen Dingen auf die Berliner Politik, weil auch wenn sie sich nicht für verantwortlich erklärt, sie ist natürlich zuständig, in diesem Fall die Innenverwaltung, die Landeswahlleitung hängt natürlich daran, die Landeswahlleiterin ist längst zurückgetreten, also ein Chaos hätte man selbst Berlin ja eigentlich nicht zugetraut.
Ja, es sind ja mittlerweile 20.000 Seiten, die beim Verfassungsgericht auch liegen, die quasi jetzt durchforstet werden, wo im Prinzip das Scheitern dokumentiert ist, sage ich mal. Und einer, der ganz lange Zugriff drauf haben wollte, lange nicht bekommen hat und jetzt eben doch, ist nicht mehr Abgeordneter und auch nicht mehr FDPler, sondern Freier Wähler Marcel Lute. Er hat uns so ein bisschen mal beschrieben, wie er die Lage sieht.
Bei demokratischen Wahlen gilt das strenge Öffentlichkeitsprinzip. Es kann nicht sein, dass diese Niederschriften aus den Wahllokalen geheim gehalten wurden, dass sie mir als Abgeordneten verweigert wurden, dass sie mir als Kläger vor Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht verweigert wurden und dass eben nun gerade der Verfassungsgerichtshof kommen musste, der diese Unterlagen erstmalig beim Senat angefordert hat, mit mehr als einem halben Jahr Verzögerung. Und nachdem ich jetzt den ersten Blick auf diese Unterlagen hatte, ist mir auch vollkommen klar, warum niemand wollte, dass diese Unterlagen, die öffentlich sind, auch öffentlich bekannt werden. Wir haben es mit dem, was bisher berichtet wurde, allenfalls mit der Spitze des Eisbergs zu tun. Es ist nicht einfach nur hier oder da der eine kleinere oder größere Fehler passiert, sondern es ist ganz vorsätzlich so gewesen, dass die Wahllokale nicht ausreichend Wahlkabinen hatten, ganz mathematisch, ganz simpel, aber auch, dass teilweise vorsätzlich mit falschen Wahlzetteln gewählt werden sollte. Das waren Anweisungen, die wir entsprechend dokumentieren können. Und all das zeigt, dass wir nicht nur eine Wiederholung dieser Wahl brauchen und dass dem aktuellen 19. Abgeordnetenhaus jede demokratische Legitimation fehlt, sondern es zeigt auch, finde ich ausgesprochen deutlich, dass diese Wahlen auch eine strafrechtliche Aufarbeitung dringend erforderlich machen. Denn wer so lapidar mit Wahlen in einer Demokratie umgeht, der gefährdet diese Demokratie ganz massiv und ist schlichtweg kein Demokrat.
Harte Worte sind das. Und man kann ja über Marcel Luthe sagen, was man will, aber er war immer ein extrem akribischer Abgeordneter. Er hat die Verantwortlichen, die Regierenden genervt mit tausenden von Anfragen und er hat immer wieder sehr, sehr interessante Informationen herausbekommen. Was er jetzt hier beklagt, in der Tat, ist nicht nachzuvollziehen. Also warum man ihm das vorenthalten hat, in die eigentlich öffentlich zugänglichen Wahlunterlagen der einzelnen Wahllokale hineinzuschauen, das ist wirklich ein erster Schritt gewesen ins Verderben, glaube ich. Er sagt ja, vorsätzlich hat er in den Unterlagen gefunden, also vorsätzlich als Vorwurf, dass angewiesen wurde, mit falschen Wahlunterlagen zu wählen. In der Tat ergibt sich das. Aus den Unterlagen. Wir haben ja auch vom Checkpoint ein paar dieser Dokumente schon gesichtet. Und tatsächlich, es finden sich darin Anweisungen, erklärtermaßen falsche Wahlunterlagen weiter zu verwenden. Die Begründung ist meines Erachtens aber nicht eine irgendwie geartete Verschwörung oder sowas, sondern das ist einfach die pure Not gewesen. Die haben festgestellt, ups, wir haben die falschen Wahlzettel, was machen wir denn jetzt bloß? Augen zu und durch. Ich weise an, sie wählen trotzdem, sie lassen trotzdem wählen. Und das geht natürlich nicht. Das ist Bananenrepublik hoch zwei. Das geht überhaupt nicht. Und es ist kein Wunder, dass sich jetzt in der Tat die Parteien langsam darauf vorbereiten, es könnte zum Ärgsten kommen, nämlich zu Neuwahlen.
Ja, man hat da immer mal wieder so munkeln gehört, dass die Chancen bei 50-50 stehen, dass es Neuwahlen geben könnte. Weil wir aber mit Munkeln natürlich nichts anfangen können, haben wir nochmal bei den Landesverbänden ganz offiziell angefragt, wie sie die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen eigentlich einschätzen und ob sie sich auf einen Wahlkampf A vorbereiten und B, ob sie sich das überhaupt leisten können, weil auch das muss man ja sehen. So ein Wahlkampf kostet immer Geld. Hier mal kurz die Antworten. Also die Regierungsparteien sind sich einig, die beteiligen sich nicht an Spekulationen, wobei die Linke schon auch noch ergänzt, dass sie selbstverständlich jederzeit in den Wahlkampfmodus schalten kann und auch die entsprechenden Rücklagen dafür hat. Die FDP hält die Wahlwiederholung zumindest in den Wahlkreisen Marzahn-Hellersdorf 1 und Charlottenburg-Wilmersdorf 6 für sehr wahrscheinlich. Da gab es ja die Mandats- oder könnte es diese mandatsrelevanten Fehler gegeben haben. Und auch die bereiten sich schon vor und betonen auch, dass sie nicht nur bereit sind, den Wahlkampf zu führen, sondern auch im Anschluss in eine Regierung einzutreten. Und dann haben wir noch AfD und CDU. Die AfD rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von 75%, dass es komplette Neuwahlen gibt und bereitet sich seit einigen Wochen darauf vor. Und die CDU sagt, dass sie es auch für ein sehr realistisches Szenario halten, dass es Neuwahlen gibt und dass sie entsprechend vorbereitet sein wollen. Das heißt, im Prinzip klingt das so ein bisschen so für mich, als wären die wirklich alle so mehr oder minder in den Startlöchern schon fast.
Ja, müssen sie ja auch. Und ich finde es auch eher befremdlich, dass die Regierungsfraktionen, Parteien von Spekulationen sprechen. Also die Unterlagen liegen vor. Wenn man sich Mühe macht, kann man da eine ganze Menge rauslesen. Man muss damit rechnen. Ob das jetzt wahrscheinlich ist oder nicht, also da hört man Unterschiedliches in der Tat. Aber die Verfahren laufen noch. Und wenn man sich das nochmal vor Augen führt, 20.000 Seiten, das sind 67 Aktenordner und es gibt zwei Ebenen der Entscheidung. Das ist einmal das Landesverfassungsgericht in Berlin und das ist natürlich aber auch die Wahlkommission im Bundestag. Es geht ja um die Wahlen im Bund und im Abgeordnetenhaus und es kann durchaus sein, dass unterschiedlich entschieden wird. Was man sich aber nur schwerlich vorstellen kann, ist, dass Kommissionen oder Entscheidungsgremien diese Entscheidung treffen, ohne diese 20.000 Seiten gesichtet zu haben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie lange das dauert. Und was dabei rauskommt. Aber nochmal ganz kurz zur Vorbereitung. Interessant ja auch die Frage, wer würde profitieren von Neuwahlen? In der Tat, die Grünen würden davon profitieren, jedenfalls nach den neuesten Umfragen. Da tut sich nicht sehr viel, aber es tut sich ein bisschen was. Es ändert sich tatsächlich die Führung der Grünen. Die CDU kann tatsächlich ein bisschen dazu gewinnen. FDP, AfD hält sich so ungefähr. Es gibt einen kleinen Vorsprung vielleicht. Wer aber verliert, ist die SPD. Die hat also gar kein Interesse. Grundsätzlich haben die Parteien aus finanziellen Gründen kein Interesse, noch einen Wahlkampf zu finanzieren. Weniger Wahlkampfkostenerstattung muss man auch berechnen. Und es gibt noch einen interessanten Aspekt. Und das sind die Richterinnen und Richter am Verfassungsgericht. Bei 6 von 9 ist die Amtszeit eigentlich bereits im vergangenen Jahr ausgelaufen. Das heißt, die müssen eigentlich dringend neu gewählt werden. 6 von 9 müssen neu gewählt werden. Und die Verhältnisse im Abgeordnetenhaus haben sich verändert. Das heißt, die Grünen könnten eigentlich auf einen Posten mehr, den sie zu besetzen haben, hoffen. Und das wiederum könnte auch Auswirkungen auf die Entscheidung haben, ob es Neuwahlen gibt oder nicht.
Was man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten kann, es gibt die Expertenkommission Wahl in Berlin, die der Senat eingerufen hat. Das heißt, es wird zumindest schon mal daran gearbeitet, dass wenn es Neuwahlen gibt in so 2, 3, 4, 5 spätestens Jahren, dass die dann vielleicht auch einfach besser laufen. Also es wird zumindest dieser ganze Prozess irgendwie aufgearbeitet, dass uns das nicht nochmal passieren kann, dass wir dann vielleicht nochmal wählen müssen.
Alles wird gut.
Alles wird gut. Und jetzt spielen wir erstmal Ping-Pong.
Starten wir mit der Tornado- und Unwettergefahr, die heute für Berlin und Brandenburg ausgesprochen wurde, also für Freitagabend. Losgehen soll es am späten Nachmittag und erst in der kommenden Nacht soll sich das Wetter beruhigen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen und Hagel.
Ja, beim Berliner Senat hagelt es derzeit lässig angesagte Projekte. Diesmal ein nachhaltiger Berlin-Turnschuh der Marke Veja, inklusive Bärenlogo und Sohle mit Berlin-Branding. Wir haben uns in der Redaktion kurz gefragt, ob das heißt, dass die Sohle besonders abgenutzt ist. Aber die Frage reichen wir einfach mal weiter. 105.000 Euro soll der Spaß den Steuerzahler kosten und laut Senat das Wir-Gefühl der Stadt stärken. Schade nur, dass das Wir direkt limitiert wird.
Weiter zum nächsten Großprojekt. Wie viel Wir-Gefühl der teuerste Autobahnausbau Deutschlands bringen wird, wird sich zeigen. Fest steht allerdings, seit Montag sucht die bundeseigene Autobahn GmbH erstmal nach Firmen, die die Verlängerung detailliert planen. Wir wünschen viel Spaß.
Autobahngeschwindigkeiten wären absolut auch beim Wohnungsbau in Berlin wünschenswert. Was das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg meldet, erinnert allerdings eher so ein bisschen an Schneckentempo. Nur 15.870 Wohnungen wurden 2021 fertiggestellt. Das sind knapp 3% weniger als im Vorjahr, 16% weniger als 2019. Nicht genug, aber trotzdem, die meisten wurden immerhin in Treptow-Köpenick fertiggestellt.
Reinickendorf hat zumindest eine neue Buslinie. Zitat, nach intensiven Vorarbeiten und Gesprächen konnte die Anbindung des Strandbades Tegel auch mit öffentlichem Nahverkehr gesichert werden. Heißt es jedenfalls in der Pressemitteilung. Die Spaßbadlinie trägt die Nummer 222 und verkehrt im 40-Minuten-Takt.
Wenn sie pünktlich ist. Davon weiß aber offenbar auch die Berliner Polizei. Die sucht nämlich via Ausschreibung 450 mal 200 Milliliter Sonnencreme. Man trägt dort Lichtschutzfaktor 30.
Vom Bus zur Bahn und zum Betriebsstörungsbingo der ICE 276 von Basel nach Berlin sei gestern wegen Verspätungen doppelt ausgelastet gewesen. Durchsage des Lokführers, liebe Reisende, hiermit der Hinweis, dass das Bordrestaurant mangels Ware nun geschlossen hat. Wir haben nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken. Wir haben 2000 Liter kostenloses Wasser ausgegeben und können nun nichts mehr anbieten. Der Kollege hat das sinkende Schiff verlassen.
Oh Gott. Beim sinkenden Schiff bleiben wir doch gleich. Hertha-Profi Niklas Stark, der den Verein im Sommer nach 7 Jahren verlassen wird, will die gestrige Niederlage auch positiv sehen. Begründung, es stand nur 1-0, noch sei alles drin und da kommentieren wir, wie du doch vorhin, alles wird gut.
Ja, ja. Ich erinnere an den ersten FC Köln, der hat im vergangenen Jahr in der Saison das erste Relegationsspiel auch mit 1-0 zu Hause verloren gegen Kiel und das Rückspiel mit 5-1 gewonnen. Man traut sich Hertha nach dem gestrigen Spiel vielleicht nicht ganz zu, aber aufgeben sollte man sie noch nicht. So, und alles aus jedenfalls ist vielleicht noch nicht für Hertha, aber für die Impfzentren Ende Juni schließen die in Tegel und im ICC. Weil immer mehr Corona-Impfungen von Ärztinnen durchgeführt werden, schließt das Land die Zentren und will seine Impfkampagne stärker am Bedarf und an der Nachfrage ausrichten.
Ja, Ja, und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema und das heißt Nachbarschaft. Heute ist Tag der Nachbarn. Ins Leben gerufen wurde der von der Stiftung nebenan.de und soll jährlich dazu dienen, durch kleine Aktionen und Feste deutschlandweit das Miteinander in allen Nachbarschaften zu stärken. Ich merke schon, das alles wird gut. Das zieht sich heute einfach durch unseren Podcast. Gefördert wird das Ganze unter anderem vom Familienministerium und von der Deutschen Fernsehlotterie, was ich auch sehr schön und passend fand. Nachbarschaft ist eben doch auch manchmal Glückssache. Und wer nebenan.de nicht kennt, also diese Initiative, die das Ganze ins Leben gerufen hat, das ist eine Plattform, die Nachbarn miteinander verbindet. Also man kann da irgendwie Sachen tauschen, verkaufen, sich zum Volleyball spielen oder Picknicken verabreden. Oder wie unser studentischer Mitarbeiter Thomas Lippold sagt, das ist wie Facebook, nur noch 20 Jahre älter.
Ja, das kann ich bestätigen. Es gibt es natürlich auch in unserer Nachbarschaft. Ich habe darüber noch niemanden kennengelernt, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, weil ich meistens die Bohrmaschine nicht habe, die gebraucht wird, oder auch nicht die Leiter, die gerade mal gesucht wird. Aber ich habe festgestellt, was noch besser funktioniert als das digitale Nachbarn suchen, schafft euch einen kleinen Hund an. Ich habe noch nie so viele Nachbarinnen und Nachbarn kennengelernt, seit Beverly bei uns eingezogen ist. Also das ist der beste Nachbarschaftsgründer, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Wir haben uns auch wissenschaftlich, jetzt kommen wir natürlich wieder zu Franziska Giffey, wir haben uns wissenschaftlich mit dieser ganzen Geschichte auseinandergesetzt, Nachbarschaft, und haben Robert Wief kontaktiert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HU, macht dort gerade seinen Doktor. Und zwar zu einem Projekt, das sich nennt Die Welt in meiner Straße, Ressourcen und Netzwerke von StadtbewohnerInnen. Wir haben ihn mal gefragt, welche Erkenntnisse er so zu den Nachbarschaftsverhältnissen in Berlin hat.
Gerade wenn man auf die Wanderung innerhalb Berlins schaut, verschieben sich bestimmte ärmere Cluster von der Innenstadt in die Außenbezirke. Dann während in den Innenstadtbezirken viel Außenzuzug passiert. Das hat beides viel mit der in Berlin wirklich sehr starken Gentrifizierung zu tun. Und dass ärmere Bevölkerungsgruppen aus den Gebieten weggezogen sind, sehr häufig unfreiwillig. Und der Zuzug von außerhalb dann von Berlin kommt, aus anderen Gebieten Deutschlands oder aus dem wohlhabenderen Ausland und so weiter. Das führt dann paradoxerweise häufig zunächst zu einer stärkeren Durchmischung dort in den Quartieren, also auf dem Papier. Das betrifft fast immer, ne, eher Nachbarschaften mit einer ehemals eher ärmeren Sozialstruktur, kreiert aber natürlich eine Situation, die stark auf der Kippe steht. Ne? Und wenn der Prozess jetzt immer weitergeht, potenziell auch wieder in einer sehr starken Homogenisierung der Bevölkerung und Clusterung von eher reichen Personen endet, wie das jetzt eher größtenteils in Prenzlauer Berg der Fall ist. Aus meiner eigenen Forschung zur Zusammensetzung der Berliner Grundschulen kann ich sagen, naja, in Gentrifizierungsgebieten sehen wir schon eine deutlich stärkere Abweichung von der Zusammensetzung der Grundschuleinzugsgebiete als anderswo in der Stadt. Was dann eher dafür spricht, dass bestimmte Durchmischungen und Kontakte nicht passieren, obwohl die verschiedenen Gruppen nah beieinander leben. Ne? Räumliche Nähe kann zu Kontakt führen, sehr häufig tut sie das aber auch nicht in einer Großstadt wie Berlin. Auch ist das Verhältnis von Gentrifizierung zur Zugehörigkeit mit der Nachbarschaft durchaus komplex. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, man kann statistisch in der Soziologie ganz gut zeigen, dass umso länger man irgendwo wohnt, man sich einer Nachbarschaft zugehöriger fühlt und dass auch eine vertraute Öffentlichkeit, wenn man also immer wieder Leute wiedererkennt, wenn man unterwegs ist oder mit Leuten spricht, die man jetzt nicht so gut kennt, die jetzt keine engen Freunde sind, dass dann meistens die Zugehörigkeit zur Nachbarschaft sich eher erhöht. Nicht jedoch in sehr diversen Gentrifizierungsgebieten. Da senkt genau das zusammen mit der Wohndauer das Zugehörigkeitsgefühl, ne? Weil gerade dadurch die Brüche und Veränderungen der Nachbarschaft für die Leute, die vorher schon lange da waren, vielleicht noch sichtbarer und erfahrbarer werden und sich vielleicht auch eher das Gefühl einstellt, dass es gar nicht mehr meine Nachbarschaft ist. Andersherum gesprochen, nicht aus der Sicht von LangzeitbewohnerInnen, sondern jetzt eher neu Hinzugezogenen, da können genau diese Veränderungen der Nachbarschaft zu einer starken Zugehörigkeit fühlen, beziehungsweise, ne, zumindest die Zugehörigkeit vereinfachen.
Hui, viele Themen, die da aufgerufen werden. Also so ein paar Sachen, die einem sofort durch den Kopf gehen. Das ist natürlich die Frage, ist Großstadt nicht per se anonym? Und sind die kleinen Nachbarschaften nicht sowas wie kleine Dörfer in der Großstadt? Will man da überhaupt dazugehören, ist natürlich auch immer so ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch Leute, die einen zuschwallen, und zwar unabhängig von Alter oder Beruf oder sonst was, und andere, die einen immer nur anmuffeln und nicht guten Tag und auf Wiedersehen sagen. Kein Klischee ist zu doof, um es nicht totzureiten. Das ist nun ausgerechnet der Prenzlauer Berg war, wo ein 80-Jähriger jahrelang tot in der Kühltruhe lag, ist vielleicht auch kein Zufall, sondern passt gut ins Bild.
Ja, ich erinnere mich noch an diesen Fall ziemlich genau, weil das war so einer meiner ersten Volo-Ausflüge, mal nach Prenzlauer Berg gehen zu dem Quartier, wo der Mann wohnt, der eben 10 Jahre lang zerstückelt, oder ja, 10 Jahre war, ja, 10 Jahre waren es, glaube ich, zerstückelt in dieser Tiefkühltruhe lag, weil seine Rente ausgebeutet wurde. Und ich mal bei den Nachbarn so rumgefragt habe, wie da so die Stimmung ist. Konnten sie aber auch nicht so viel zu sagen tatsächlich. Aber dieser Ansatz, das anzugehen, den gibt's ja. Also in Großbritannien zum Beispiel gibt's ja dieses Einsamkeitsministerium, was irgendwie ganz groß in den Schlagzeilen überall war. Aber auch in Berlin gab's da ja schon so ein paar Versuche, das irgendwie mal anzugehen. Die kamen alle von der CDU. Ich weiß nicht, ob die sich haben, die haben auf jeden Fall irgendwie ein Herz für Einsamer scheinbar. Die haben tatsächlich mal einen Einsamkeitsbeauftragten gewollt. Der wurde dann abgelehnt von SPD, Grünen, Linken, FDP und AfD, kurz gesagt von allen. Und jetzt haben sie im März nochmal einen neuen Anlauf gestartet und eine gesamte Strategie gefordert. Also sie wollen nicht nur einen Einsamkeitsbeauftragten in der Senatskanzlei, sie wollen auch mehr Forschung, sie wollen eine Informationsdatenbank für Betroffene, öffentliche Kampagnen zum Tag der Einsamkeit, sie wollen Bewusstsein schaffen. Also sie wollen irgendwie dieses ganze Paket einmal angehen, weil sie auch sagen, Studien gehen davon aus, jeder 10. Berliner, jede 10. Berlinerin ist von Einsamkeit betroffen.
Als du das eben nochmal erzählt hast und die Reaktion der Nachbarn auf den Mann in der Tiefkühltruhe, da hätte das Wort unterkühlt als Reaktion ja auch ganz gut gepasst. Also Leute, die einfach nichts miteinander zu tun haben wollen. Man muss aber auch sagen, das liegt auch ein bisschen daran, in Berlin sind überproportional viele Menschen, die nicht in einer Familie leben. Es ist anders als in anderen großen Städten Deutschlands. Das heißt, die Vereinzelung hat eben auch was damit zu tun, dass viele Single-Haushalte in Berlin sind und man den Menschen es ja oft ja gar nicht ansieht, dass sie sich einsam fühlen. Manchmal will man ja freundlich zu jemandem sein und der springt einem ins Gesicht, weil er einfach nicht belästigt werden will. Also es gibt ja auch so eine Zurückhaltung, die eben auch aus Respekt besteht und sagt, man will nicht jedem ständig auf die Nerven fallen, indem man was fragt, was sagt oder einfach nur freundlich ist. Also man kriegt ja auf ein freundliches Guten Tag in Berlin auch gerne mal ein Schnauze zurück. Ja. Also insofern ist es schon gut, Initiativen zu gründen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ob sie tatsächlich Einsamkeit verändern oder beenden können, glaube ich nicht. Aber mehr Hilfsangebote zu schaffen für Menschen, die sich auch offenbaren können und das möglichst auf einem niedrigen, auf einer niedrigschwelligen Art und Weise, das halte ich für sehr unterstützenswert. Insofern eine gute Initiative.
Ja, fragt sich, mich interessiert das jetzt, oder mich würde tatsächlich auch interessieren, warum die anderen Parteien da alle nicht mitgelaufen sind. Aber das wird sicherlich diese Diskussion noch nicht ganz zusammenploppen, sondern das wird sicherlich noch aktuell bleiben. Wenn wir aber bei Konflikten bleiben, dann haben wir natürlich nicht nur die Konflikte oder die Beratungsangebote, dass Leute sehr einsam sind, sondern wir haben auch das Problem, dass man sich in der Nachbarschaft ja gerne auch mal streitet. Du hast eben gesagt, manche haben hier keine Familie, die müssen sich dann vielleicht mit den Leuten von oben drüber oder unten drunter anlegen. Und wir haben mal eine Dame vom Berliner Mieterverein, die sich damit auseinandersetzt, gefragt, was es da eigentlich so für Fälle gibt. Hella Fenske heißt sie und hier kommt ihre Sprachnachricht.
Da ging es darum, dass der eine Nachbar sich gestört fühlte von der Dame, die über ihm wohnte, und da hatte er eine Fitnesstrainerin über sich. Und als die Studios geschlossen waren, hat sie von zu Hause aus Online-Kurse gegeben und hopste und hatte laut Musik an für eine bestimmte Zeit. Und ohne dass er es eigentlich wollte, wurde er da komplett mit einbezogen. Ne? Und da war es auch wichtig, auszuloten, was gibt es für Möglichkeiten, vielleicht einen Raum zu wechseln, die Zeiten zu vereinbaren und ja, und natürlich zu hoffen, dass Corona bald beendet und dann die Fitnessstudios wieder offen sind. Und insofern hat dann auch die Zeit hier mitgespielt und hat da ordentlich geholfen.
Ich hatte auch mal so ein Randale-Gespräch. Da kam die Frau, die unter uns wohnte, völlig erbost hoch und schimpfte und schimpfte. Und was uns gar nicht klar war, dass einfach beim Ausbau ein Dämmfehler passiert ist. Und dann habe ich mir das mal angehört und das war wirklich irre. Man konnte bei uns oder kann nicht über den Flur gehen, ohne dass das unten scheppert wie verrückt. Aber das ist so ein klassischer Fall, wie eben von Frau Fenske angesprochen. Ne? Wenn man sich mal austauscht und sagt, hören Sie sich das mal an, dann kriegt man mehr Verständnis, als wenn man erstmal angebrüllt wird. Ja, und eine natürliche Verteidigung irgendwie die Kinder in Schutz nimmt, die dann angeblich irgendwie da die Ruhestörung verursachen.
Ja, insgesamt muss man übrigens sagen, um einfach mal noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten mit reinzubringen, 150 telefonische Anfragen und 103 E-Mail-Anfragen zur Mediation und zur Konfliktberatung sind letztes Jahr beim Berliner Mieterverein eingetrudelt und die meisten Sachen waren tatsächlich Lärm. Also es ging irgendwie um Musik, Fernseh, Alltagsgeräusche, also Türen knallen, Kinderlärm, Sport, was da irgendwie alles so anfällt. Es kam aber zum Beispiel auch vor, dass man vermitteln musste, nicht zwischen Nachbarschaft direkt, sondern zwischen Mietern und Vermietern. Also auch sowas läuft dann irgendwie über diese Beratung und da wird es ja auch nicht zu wenige Fälle geben.
Nee, und es ist halt gut, diese Beratung zu suchen. Es ist immer gut, auch eine neutrale Stelle mal anzusprechen, bevor es eben sich jahrelang verkämpft, vielleicht sogar bevor der eine den anderen anzeigt, weil dann kann diese Beratungsstelle natürlich auch nicht mehr helfen.
Und bevor wir jetzt das Thema wechseln, vielleicht noch ein kleiner Aufruf in halbeigener Sache. Wir haben ja gerade ein Projekt, ein journalistisches Projekt bei uns, das mehrere Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht hat beim Tagesspiegel, jobtechnisch. Was sie aber nicht haben, ist eine Bleibe. Wenn ihr also zwei Menschen glücklich und in eure Nachbarschaft holen wollt und machen wollt, könnt ihr eine kurze Mail schreiben an hilfsprojekt@tagesspiegel.de. Es geht um zwei Personen, die gerade sehr, sehr dringend eine Unterkunft für mindestens 6 Monate suchen. Und falls sich da ein netter Nachbar, eine nette Vermieterin findet, dann schreibt uns sehr, sehr gerne.
Natürlich bezahlt.
Und damit kommen wir zu unserer letzten Sprachnachricht für heute. Ihr wisst, ihr könnt uns immer eure Sorgen, eure Anliegen, eure spannenden Geschichten, die ihr zu erzählen habt, schicken an die 0172 99 39 576. Die Nummer findet ihr auch in den Shownotes. Und heute haben das Susanne und Amelie gemacht.
Hallo, hier sind Susanne
und Amelie aus dem Segensbüro in Neukölln.
Wir wollen was zu unserem Hochzeits-Pop-Up-Festival erzählen, das jetzt am Samstag, am 21. Mai in und um die Genezareth-Kirche stattfindet.
Da kann man nämlich heiraten, tagsüber zur Marktzeit, entweder unter einem Hochzeitsbogen, ganz spontan, oder in der Kirche und unter dem Hochzeitsbaum mit Musik. Wir haben eine Hochzeitsband da und verschiedene Pfarrerinnen und Pfarrer aus Berlin.
Und wer abends nochmal loslegen will, kann auch vorbeikommen und bei Elektrobeats in unserem Hochzeitszimmer unsere besondere Segenszeremonie feiern.
Ja, und wir haben schon ganz viele Anmeldungen von Paaren. Wir haben zum Beispiel ein Paar, das vor der standesamtlichen Hochzeit sich nochmal Zeit nehmen will, vor der großen Party für sich alleine und nur unter 4 Augen sich diesen besonderen Moment nehmen möchte.
Wir bieten das an, dass wir ohne Kirchenmitgliedschaft und ohne standesamtliche Hochzeit vorher die Paare mit einer Segenszeremonie unter Gottes Segen stellen und sie ihre Liebe feiern können.
Das ist ja ganz großartig. Vor allen Dingen fand ich gut die Passage, wer nochmal will an abends. Ne? Also, weil das ist ja, die Frage ist offen geblieben, wie oft kann man denn da heiraten bei diesem Pop-up-Hochzeiten-Dingsbums? Also mit wie vielen Leuten auch? So.
Also du meinst jetzt mehrfach so, morgens heirate ich den Peter und abends dann den Klaus so ungefähr?
Also das scheint ja so relativ zwanglos zu sein, was ja auch ein bisschen zu Berlin passt dann.
Ja, und was man auf jeden Fall sagen kann, es ist auf jeden Fall auch zwangloser als monatelang auf einen Termin beim Standesamt zu warten, weil die Geschichten hatten wir ja auch schon, wo die Leute fast schon campiert haben vom Standesamt in Mitte, um irgendwie heiraten zu können. Also dann doch lieber zu so einer Pop-up-Party. Also ich glaube, ehrlich gesagt, ich stelle mir das cool vor. Ich glaube, das wird eine coole Geschichte und ich bin gespannt, falls ihr zufällig gerade zuhört und am Samstag euch entschließt, heiraten zu gehen, schickt uns doch einfach mal eine Sprachnachricht und erzählt, ob ihr euch für den kirchlichen Bogen oder für die DJ-Party in der Nacht entschieden habt oder für beides. Das, würde ich sagen, war es dann auch für heute. Lorenz, ich schicke Grüße nach Berlin.
Wir grüßen München.
Am Sonntag komme ich wieder. Ihr müsst keine Angst haben, ich bleibe nicht hier. Okay, gut, das war's für heute von Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp. Mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss und Nora Weiler, Recherche Lotte Buschenhagen, Produktion Florian Zimmermann, der Apparat, Musik Anke Mürre und wir hören uns hier am Montag wieder.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.